SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Birgit Steinbusch.
SWR 1 Rheinland-Pfalz, Leute mit der Kunstexpertin, Anwältin und Autorin Sasa Handen, die in der Nähe von Kaiserslautern auf einem einsam gelegenen Hof groß geworden ist. Da wurde nicht viel gesprochen, das machen wir aber heute. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
Ich freue mich auf das Gespräch.
Sie haben ja schon einiges veröffentlicht, was mit Ihrer Arbeit dann auch in der Kunstszene zu tun hat, aber jetzt eben Ihr erster Roman. Talent zum Glück ist ja ein echter Oschi geworden, ja, knapp 500 Seiten.
Ja, das viel Buch fürs Geld, sage ich mal. Und ich lerne das von meinen Kindern, dass die jungen Leute ja gerne dicke Bücher lesen. Also da treffen wir uns wieder. Das soll ja auch nicht so schnell zu Ende sein.
Es ist eine Liebesgeschichte, ja. Wir haben da einmal Ebi Tusch mit Nachnamen und Charlotte Maybach. Er ist Schausteller, sie ist Notarin, sie kennen sich seit der Kindheit, hatten lange keinen Kontakt und finden sich jetzt wieder. Was ist für Sie das Besondere an dieser Liebesgeschichte?
Geschichten kommen ja zu mir und vor allem der Bezug mit der Schaustellerei, der ist über mein Leben, über Jahrzehnte gewachsen. Das Interesse an diesem besonderen Milieu.
Wo kommt der denn her, dieser Bezug, wenn Sie sagen, das ist in meinem Leben gewachsen?
Meine Schwester hat in Wartenberg ein Haus gebaut, die ist viel älter als ich, da war ich noch klein und am Nachbarsgrundstück war ein Schausteller und die ganze Familie war total entsetzt, weil das natürlich so ein bisschen unkonventionell war, wie die da gelebt haben.
Meistens junger Mann zum Mitreisen gesucht, genau. Verbindet man damit, oder?
Genau, und eben dieses anrüchige, unsolide und wie die so dekoriert waren. Natürlich haben die einen goldenen Zug-Mercedes gehabt für den Wohnwagen und die haben im Garten so einen Schwan aufgestellt, und also vom Karussell, und so einen Wagen vom Autoscooter. Und meine Fantasie hat das schwer beflügelt und ich wäre gerne das Kind von denen gewesen. Ich bin ja auch der Ebi, also mein alter Ego oder mein alter Ebi ist natürlich der Ebi in dem Roman. Und also ich habe die Empörung gar nicht verstanden. Und als ich selber im Internat war, ich war ja bei den Franziskanerinnen in Kaiserslautern.
Darüber sprechen wir später noch, ja.
War eine Zirkustochter bei mir im Zimmer. Und auch da haben meine Eltern schon wieder Bedenken gehabt. Und ich habe mich seither immer informiert gehalten, wie dieses Unternehmen funktioniert. Das sind ja große Mittelständler oft. Und als ich das Manuskript vorgelegt habe im Verlag, da wird ja alles immer genau geprüft, juristisch und sachlich und so weiter. Und die konnten sich das gar nicht vorstellen. Da musste ich also mein Fachwissen herbeizerren und einzelne Personen als Zeugen benennen, dass das sehr bourgeoise Leute auch sind, die einfach nur in einer Bubble leben, von der man nichts weiß, obwohl jeder Kontakt hat mit dem Geschäft. Jeder war schon mal im Prater, jeder war schon mal auf der Kirmes oder auf dem Oktoberfest oder irgendwo, wo dieses Geschäft betrieben wird. Und dass man nicht drüber nachdenkt, wie das Geschäft funktioniert, das ist doch verrückt.
Und Sie haben das Buch eingesprochen.
Ja.
17 Stunden.
Naja, 17 Stunden ist das, was Sie hören. Das dauert natürlich viel länger. Und ich bin sehr dankbar, dass der Verlag mir das ermöglicht hat. Viele Autorinnen dürfen das nicht, weil wir ja keine Profis sind. Und wenn man sich ständig verdattelt irgendwie, dann ist das natürlich blöd. Ich habe mich so gefreut, dass ich es darf. Und am ersten Tag habe ich Platzangst gehabt. Und dann hat es wahnsinnig Spaß gemacht. Aber man muss es schon ungefähr mal 2,5 oder so nehmen, wie lange das dann dauert, bis man es eingelesen hat.
Platzangst heißt, Sie haben in so einem kleinen Bütchen gesessen?
Na, das ist das eine. Ich habe gar nicht das Gefühl, irgendein logopädisches Thema zu haben. Aber es stellte sich heraus, dass alle Wörter mit Kopf, und es kommen wahnsinnig viele Kopfkissen in diesem Buch vor. Das hatte ich beim Schreiben gar nicht so gemerkt. Und beim Vorlesen merkte ich, also immer wenn ich sehe, da kommt jetzt gleich wieder so eine PF-Kombination, der Techniker fängt an zu schmunzeln, ich gerate in Panik. Und das war wahnsinnig schwer, sich so einen Tick abzugewöhnen, den man gerade erst gestern sich angewöhnt hatte.
Okay, wir wollen ihn auch heute nicht entwickeln, oder? Dieses PF-Trauma.
Nein,
hier.
Nein, wir vermeiden solche Wörter jetzt.
Wenn man auf Ihre Biografie guckt, entdeckt man im Roman viele Parallelen. Sie haben gerade schon gesagt, ich bin eigentlich der Ebi. Ja. Und aber nehmen wir mal so ein paar Punkte. Zum Beispiel pendelt der Ebi zwischen Köln und Wien. Das machen Sie auch.
Ja. Ja. Ich bin in beiden Städten zu Hause. Und es geht auch viel um Zuhause, um Heimatgefühl. Im Ergebnis glaube ich, dass Menschen Heimat sind. Und ich fühle mich auch der Pfalz wahnsinnig verbunden. Also die frühe Kindheit, die Internatszeit. Und ich liebe es, bei den Lesungen in der Gegend, wo man Pfälzisch versteht, zu sagen, ja, wir machen es bilingual. Und während ich dann was vorlese, dann sind Kartoffeln immer Krummbeere und so. Und deswegen sind das so beschwingte, mich beglückende Abende, weil ich da mit einem Wissen hausieren kann, was ich sonst nicht brauchen kann.
Für mich ist das Buch auf jeden Fall eine Liebeserklärung an Köln. Ja, da gibt es ja auch diesen Satz, wer Köln nicht liebt, hat keine Ahnung von Liebe.
Genau, das ist gegenständlich richtig und es ist übertragen richtig. Denn Köln ist, wenn man sich's anschaut und den Dom wegdenkt, keine schöne Stadt. Machen wir uns nichts vor. Speziell im Vergleich zu Wien kann das nichts werden. Aber ich hatte es ja eben schon gesagt, Heimat sind Menschen und die Leute in Köln sind so toll. Also man kann etwas sehr lieben, auch wenn man begriffen hat, dass das Subjekt der Liebe Defizite hat, die nicht wegzudiskutieren sind. Und darum geht es eben auch in dem Buch. Es geht ja auch um die Pflege des dementen Vaters. Und die abwesende künstlerische Mutter war auch niemand, also wo jeder sagt, das ist so ein Everybody's Darling-Typ. Aber Liebe funktioniert eben auf vielen Ebenen und ganz unterschiedlich.
Wie kommt die Demenz ins Buch? Sie spielt eine große Rolle.
Das ist der Vater vom Ebi, also der eigentlichen Hauptperson. Und der Ebi steht vor der Situation, dass er auf der einen Seite das Unternehmen übernehmen soll, 250 Angestellte, einen Haufen Verantwortung. Und der Vater hat zuletzt etwas überraschende Entscheidungen getroffen. Ich bin im Ehrenamt ja tätig für die Deutsche Gesellschaft für frontotemporale Demenz. Das ist eine etwas ausgefallene Demenzform, die einen früh im Leben erwischen kann, also auch mit 40 oder 50. Und wenn man unternehmerisch Verantwortung hat für viele Mitarbeiter, für einen Haufen Geld und man kauft dann eben eine Achterbahn, die ein bisschen überdimensioniert ist, die man sich eigentlich gar nicht leisten kann, dann braucht es Liebe und ein souveränes Umfeld, das das feststellen kann, dass da was im ganz großen Stil nicht stimmt. Alles, was ich finde, man soll eh über Sachen schreiben, von denen man Ahnung hat. Und deswegen fand ich das gut, dass der zunehmend abwesende Vater weiter geliebt und geachtet wird, dass die Pflege, die eine Belastung ist, aber auch angenommen wird und dass vieles mit Witz und Würde genommen wird. Es wird wahnsinnig viel gelacht und es wird mit dem gearbeitet, was man hat. Und für den Ebi ist es auch deswegen biografisch so einschneidend, dass der Vater kein geeignetes Gegenüber mehr ist, weil er sich in der Liebe vergreift. Er verliebt sich in jemanden, er liebt jemanden, er denkt sich eine Zukunft aus mit jemanden, der emotional gar nicht erreichbar ist. Und früher hatte er das Korrektiv seines Vaters, der eine Idee davon hatte, vielleicht sollte man sich in der Liebe mehr reinreden lassen, wenn, das ist ein wichtiger Satz, vielleicht sollte man sich in der Liebe mehr reinreden lassen von Leuten mit mehr Übersicht, vielleicht auch einfach mit mehr Lebenserfahrung, dass man sagt, hey, mit dem willst du den Rest deines Lebens verbringen? Überleg doch mal, was der da eben gerade gesagt hat oder getan hat.
Sie sind in der Nähe von Kaiserslautern groß geworden, auf einem abgelegenen Hof. Also war da jetzt irgendwie noch nicht mal ein Ort in der Nähe? War das wirklich in the middle of nowhere?
Naja, das war das Zentrum der Welt für mich. Da habe ich in meinem letzten Buch, in Spiel mit mir, habe ich darüber viel gesprochen, wie vorteilhaft das ist, in einem im Ergebnis alleinstehenden Haus aufzuwachsen. Denn man hat die Freiheiten und den Blick und viel gedehnte Zeit, in der man sich was ausdenken kann. Und man hat nicht den Nachteil des Dorfes, wo man von den Nachbarn beäugt wird. Die Vorteile der großen Stadt hat man eh nicht. Die hätte man ja auch auf einem kleinen Dorf nicht. Und als kleines Kind habe ich mir das vorgestellt, dass es eigentlich die perfekte Freiheit ist. Ich war ja auch nicht im Kindergarten und so, es wäre alles viel zu aufwendig gewesen. Und später war ich ja dann im Internat und hatte dann das Rudel um mich rum. Und so hatte ich das Gefühl, ich habe das Beste aus allen Welten. Und vielleicht, ich lebe ja zurzeit in der Innenstadt in Köln und in Wien. Und durch die Lesungen komme ich auch immer eigentlich nur in die Innenstädte, also Downtown, Niederolm, Downtown, Gonsenheim und so weiter. Aber vielleicht zieht es mich ja auch mal wieder aufs Land.
Und die Situation, also da war dieser Hof und Sie haben da gelebt mit Großeltern, oder? Die Oma hat Hühner geköpft, Fische ausgenommen, der Vater Feuerwehrmann, der Opa ein Schweiger, der Onkel ein Imker. So sind Sie groß geworden.
Genau, also das Abstammen von Bauern finde ich sehr vorteilhaft. Also je mehr ich im Leben gelernt habe, habe ich begriffen, dass die Abwesenheit von Hunger und Vertreibung was mit einem macht, also über Generationen etwas ausmacht, wenn das eben nicht stattgefunden hat, sondern wenn man die Nahrung um sich hatte und so Auslauf irgendwie, also wenig sozialen Stress. Und meine Großeltern waren echte Unikate.
Und das
die,
heißt?
Ja, die waren so, ja, verschwiegen schon, also die Außenaufsicht auf die beiden war, glaube ich, sogar, dass sie ziemlich verkrantelt sind, würde man in Österreich sagen. Also
verschroben oder ja, was bedeutet das?
Ja, skurril, verschroben. Schrullig. Und misstrauisch an irgendeiner Stelle auch. Ich, da ich ja der Ebi bin, der so eine Wahrnehmungsstörung hat für negative Sachen, ich bin meinem Großvater, der in seinen Wäldern rumgelaufen ist und immer irgendwie eine verschrumpelte Birne in der Hosentasche hatte, die er mir dann geschält hat mit dem Sackmesser, wie er das genannt hat. Der wollte das eigentlich nicht, der wollte am liebsten mit niemandem zu tun haben, das erzählte man mir dann später, aber ich war halt immer in seinem Schlepp, alleine durfte ich nicht in den Wald und mit dem Opa war das besser als alleine, denn es gibt ja nichts Besseres, als mit jemandem, den man liebt, zusammen auf einem Baumstumpf zu sitzen und zu schweigen.
Sie nennen sich Autorin und Elfe und das mit der Elfe hat auch mit dem Opa zu tun.
Genau. So etwas Zwischenwesenhaftes. Also ich bin ja nicht der Sohn geworden, den meine Eltern jedenfalls gerne gehabt hätten. Das ist also schon mal schiefgelaufen. Und der Opa war berühmt dafür, dass er Sachen gesagt hat, die man nicht zurücknehmen kann, die aber auf Jahrzehnte zitiert werden. Und er hat halt gesagt, das ist also kein Junge geworden, aber auch kein Mensch. Es klingt ja erstmal nicht so gut. Und,
aber Sie haben ja eine Wahrnehmungsstörung für das Negative, genau, deshalb werden Sie es umdrehen.
Und der Vorteil, eine Elfe zu sein, also irgend so ein Zwischenwesen, wo man nicht so richtig weiß. Also ich habe ja auch dieses helle Hautkolorit, also ich sagte es eben in der Maske, meine Farbe ist Mozzarella. Die und mit diesen hellen Haaren, die waren ja natürlich früher noch ganz anders hell. Ich war ja auch als Kind wahrscheinlich ein bisschen verschroben. Und da ich eben finde, dass man mit dem arbeiten muss, was man hat, habe ich das einfach weiter kultiviert. Und immer wenn es so emanzipatorische Themen gab und ich als Kunstsachverständige, also ich bin ja Gerichtssachverständige für zeitgenössische bildende Kunst und ich bin Rechtsanwältin und so, eine Weile habe ich versucht zu sagen, ich bin Rechtsanwalt, um dem so einen ernsthafteren Anstrich zu geben. Das hat ja auch nichts gebracht. Und dann habe ich mich jetzt einfach auf das Elfenhafte zurückgezogen und jetzt muss man mit allem rechnen.
Das St. Franziskus-Gymnasium in Kaiserslautern, ja, damals noch ein Internat, war das dann so das erste Mal, dass Sie so richtig im Rudel dann tatsächlich gelebt haben?
Und wie? Also die Schule existiert ja bis heute mit großem Erfolg. Der Wahlspruch ist ja, dass gesagt wird, es sollen kompetente, also akademisch gut gebildete, aber mitfühlende, tapfere Frauen erzogen werden. Ich meine, wer wollte sich dem verschließen?
Da sind wir dabei.
Da macht doch jeder gerne mit. Und das Internat war ein ganz kleiner Teil. Also in der Schule waren ungefähr 1000 Mädchen und im Internat so 40. Und wir waren also auch ein Fremdkörper innerhalb des Schulbetriebs. Und neben dem Kloster, das ist ja auch war jedenfalls, waren wir einfach so die unbekannten Wesen, die da so the others-mäßig koexistieren. Und da passierten die verrücktesten Sachen, wie das meine Klassenlehrerin sagte, warum bist du denn im Internat? Du hast doch so gute Schulnoten. Also diese traditionelle Vorstellung, dass das Internat eine Strafe ist. Tatsächlich ist das Internat eine Auszeichnung, denn die Eltern müssen sich auch zusammenreißen, das zu bezahlen und so. Und auf das Kind auch verzichten und sich nicht ausleben als Helikopterperson. Das geht ja dann nicht, wenn die Kinder eh schon selbstständig sind. Und ich habe dann gesagt, ich bin schwer erziehbar, um das mal ganz wegzuwischen und um mir auch Respekt zu verschaffen in diesem komischen Haufen von Leuten, deren...
Den Ruf muss man sich erstmal erarbeiten, ja,
schwer zu sein. Bei so einer Vorlage sage ich nie nein, also für einen Witz bin ich dann immer zu haben. Und das war schlau, denn ich habe die Erwartung ja damit geframed. Und wenn man dann die Brave ist, die nicht nur ihre Hausaufgaben macht, sondern auch im Ehrenamt viel tut und Theater spielt und Tagebuch schreibt und irgendwie so bildungsangesehene Hobbys betreibt, ins Theater geht und ins Ballett und in die Oper und so. Man kommt dann echt ins Staunen, wenn man so eine Lehrerin ist und denkt, also irgendwas stimmt mit diesem Kind ja ganz grundsätzlich nicht. Und ich habe das wahnsinnig geliebt, im Rudel eben groß zu werden, von anderen zu lernen. Und das ist, und nachsozialisiert zu werden über die Werte, die man von zu Hause lernen kann, hinaus. Deswegen glaube ich auch an Wohngemeinschaften und nicht, also Wohngemeinschaften als Wahlverwandtschaften. Nicht, weil man sich kein besseres Zimmer oder eine eigene Wohnung leisten kann, sondern weil altersübergreifendes Zusammenleben wirklich was mit uns macht. Und ich lebe gerne in der Nachbarschaft. Ich habe gerne Kontakt mit Leuten ganz unterschiedlicher Herkunft und ich finde, dass mir das wahnsinnig viel bringt. Und der Kölner an sich ist eben distanzlos und kommt mit jedem ins Gespräch. Deswegen bin ich dort wahrscheinlich auch so schnell heimisch geworden.
Sasa Handen, Autorin, Anwältin und offiziell von der IHK bestellte, vereidigte Kunstsachverständige, Gerichtssachverständige. Was steckt hinter diesem Titel?
Ganz viel. Zunächst einmal ein Rundstempel, also ein Stempel, wo mein Name draufsteht und alles, was Sie eben benannt haben, also öffentlich bestellt und vereidigt.
Großer
Sachverständige für zeitgenössische Bildende Kunst. Also ein Haufen Buchstaben für so einen Stempel, da braucht man schon eine Lupe, um das alles mitzukriegen. Denn öffentlich bestellt und vereidigt zu werden, setzt eine besondere Fachkenntnis im eigenen Fach und hier halt die Kunst voraus. Das wollte ich damals unbedingt als soziologisch gesprochen Bedeutungsgeste erreichen. Denn es gibt sehr viele Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte, die sich als mit Kunstrecht befasst bezeichnen, so im Internet und so. Kunstrecht ist kein Fachbegriff. Wir können uns hier alle Kunstexperten nennen.
Genauso mache ich das ab heute dann auch.
Unbedingt. Man kann sich auch als Sammler und Sammlerin bezeichnen, denn auch das ist eine Selbstbezeichnung, eine Selbstermächtigung und eine Absichtserklärung. Wenn man sagt, ich bin Radiomoderatorin, dann muss man das mindestens schon einmal gemacht haben. Aber wenn man sagt, ich bin Sammler, muss man keine Kunst haben. Das könnte ja auch sein, dass man noch keine gefunden hat.
Und Sie werden gerufen, jemand ist verstorben, hat eine Kunstsammlung und dann kommen Sie und schätzen den Wert.
Ja, Sie haben es ja schon benannt. Das Blöde an dem Beruf ist, dass meistens einer tot ist, wenn es ist irgendwas Einschneidendes passiert. Manchmal lassen sich Leute nur scheiden und stirbt nicht direkt einer. Manchmal wird auch nur eine Bank verkauft und da ist eine Sammlung dabei. Aber die Kunst, die dann da ist, ist ja im Unterschied zu Gold oder Benzin, wo man Taxpreise hat, wo man es ganz leicht rauskriegen kann, was das heute kosten soll, ist es bei der Kunst ungleich komplexer. Es gibt für die verrücktesten Sachen gibt es fixe Standards, wie das gemacht wird. Der Witz ist, ob man diese Standards wirklich beherrscht. Und Sammler und Sammlerinnen, es sind eigentlich mehr Sammler, glauben, dass sie, weil sie dieses Internet zu Hause haben, das ganz schnell googeln können und artnetten können und artpricen können, wie das funktioniert. Kostenloser Rechtsrat an dieser Stelle, das ist nicht so. Und alles Vorwissen, was wir uns einbilden, wie zum Beispiel der Feind sei das Finanzamt und die Sammlung sei unermesslich kostbar und sie sei wahnsinnig teuer in die nächste Generation zu transferieren wegen der gefürchteten Erbschaftssteuer, all das ist unwahr. Und die vernünftigsten Leute in dem Zusammenhang sitzen im Finanzamt. Und wenn man da keinen großen Humor entwickelt, weiß ich auch nicht, was mit einem los ist.
Klettern Sie durch Keller? Über Dachböden, wo gucken Sie sich die Bilder an?
Ich gehe durch museumshafte Depots, manchmal aber auch völlig abgerockte Wohnungen, wo jemand exzessiv 30 Jahre geraucht hat. Und dann kann man sagen, naja, wäre das alles in einem konservatorisch 1AA+, also wie so auf dem Kühlschrank, wo man so die Energieklassen sieht, wäre das mit den vielen Plus am Ende, dann wäre das sehr kostbar. Aber verharzt durch Quarzen ist das leider jetzt alles im Abgang, wie man so schön bei einem ruinenhaften Haus sagt. Das war's dann. Und deswegen kommt es eben, also Bewertungsgrundsätze sind eben nicht nur, wird das gehandelt, ist das aus der Mitte des Werkes gegriffen, Galerie und Art Cologne, sondern Bargeld auf dem Autobahnparkplatz in Bad Soden am Taunus. Da spielt eben auch ganz besonders der Erhaltungszustand eine Rolle und in privaten Häusern ist oft der Abgang begründet durch exzessive UV-Strahlung. Also wenn man ein Bild nur lang genug in die Sonne hängt, bleibt davon wertmäßig nicht viel über.
Wir kommen gleich nochmal auf Talent zum Glück, auf Ihren Roman. Ich würde gerne noch kurz bei der Kunst bleiben. In einem Artikel habe ich einen Satz von Ihnen gefunden, so sinngemäß: Kunst ist wie Fußball. Jeder hat dazu eine Meinung.
Ja, es gibt, ich freue mich wahnsinnig über dieses Zitat.
Können Sie das verstehen, dass Menschen im Museum sitzen, auf ein Bild gucken und dann denken, what? Das ist Kunst, das sind 20 Millionen, das hätte mein Dackel malen können?
Naja, das heißt auf der einen Seite, also ich werde dauernd damit konfrontiert, deswegen habe ich genug Anlass, darüber nachzudenken. Und hier in der Gegend ist ja die Angela Gleitzer heimisch, die Papier zerreißt als Gegenstand ihrer Arbeit und formt zu Räumen, zu Denkgebilden, die nicht gegenständlich sind. Alles, was man dann denkt, hat mit einem selber zu tun. Die ist zum Glück auch zunehmend teuer. Also wir sprechen nicht über 20 Millionen, aber Geld ist ja relativ. Da geht es ja nicht drum, dass irgendjemand, der sich hinsetzt und anstrengt, Papier zu zerreißen, das nicht auch können würde. Jedenfalls so ungefähr. Es geht ja um die Idee. Kunst ist verkörperte Idee. Und das, was uns weiterbringt, ist die Idee von Künstlerinnen und Künstlern. Und hinterher zu sagen, das hätte ich auch gekonnt, ist unzulässig, denn der andere hat die Idee ja schon. Und das heißt, dass man keine Ahnung hat, was Kunst eigentlich ist. Also haben wir wieder was gelernt, Kunst ist verkörperte Idee und Idee ist halt immer nur cool, wenn es das erste Mal ist.
Wie viel Kunst haben Sie zu Hause?
Genug, dass ein Depot unterhalten werden muss. Genug, dass ich manchmal überlegen muss, wo was ist, sodass ich eine Datenbank brauche, um das genau nachzuhalten. Sodass ich den Überblick behalte, was ich jetzt mal aufhängen könnte. Und das ist der Witz am Umgang mit Kunst, wenn es gut läuft. Sammeln. Mehr als man braucht. Und ich stemme mich dagegen, dass man immer weniger Sachen haben soll und wenn man etwas zwei Saisonen nicht anhatte, dass man es dann wegtun kann, glaube ich nicht. Ich bin auch eine große Karnevalistin, Gott sei Dank bin ich jetzt gerade in Mainz. Ein Kostüm kann man immer noch mal gebrauchen.
Ja, Karneval ist großes Thema bei Ihnen, oder?
Ja.
Da sind Sie schwer unterwegs.
Ja, also Fasnacht und Karneval. Also ich bin ja mit der Fasnacht groß geworden und dann eben in den Kölner Karnevalkopf übergetaucht. Das ist als Teil des Jahreskreises, der seelischen Hygiene, der modischen Neuaufstellung. Ein Karnevalskostüm ist ja immer auch eine Neuerfindung. unverzichtbar in meinem Leben. Und ich freue mich immer, wenn ich in Köln am Zug stehe, aus Mainz Bilder zu bekommen. Und wir machen dann auch so einen Kamelle-Vergleich. Also was wird in Mainz geworfen, was wird in Köln geworfen? Mainz sind natürlich die Mottowagen toll, haben wir nicht. Aber dafür haben wir die besseren Kamelle.
Die nächste Generation, ihre beiden Söhne, Konrad und Jakob, ja, wie stehen die zur Kunst? Also haben die da was übernommen von den Eltern oder ist denen das wurscht?
Also, zunächst muss ich ein bisschen ausholen. Es gibt noch mehr Kinder. Also ich habe ja auch ein Bonuskind, das mir über die Wiener Sängerknaben zugelaufen ist, der Lorenzo. Dann habe ich auch erwachsene Stiefkinder und so und Enkelkinder über diese Schiene bekommen. Und der Witz ist, dass die ganze Familie kunstverrückt ist und Karnevalsjeck. Und die Kinder, die ja Wiener Sängerknaben waren und deswegen das ein oder andere Interview auch schon gegeben haben, da habe ich also von meinem Sohn im Radio sagen hören, dass er und sein Bruder, also der Konrad sagte, dass über den Jakob sich übereingekommen seien. Es gäbe sehr viele schöne Dinge, die sie auch behalten wollen. Aber es gäbe auch so ein paar Sachen, zum Beispiel dieser Gnom oder Wicht, oder was das ist, er wisse jetzt gerade nicht, wie das Ding heißt, aber das sei das Erste, was sie verkaufen würden. Das sei also nichts für den Wohnbereich. Und manche Sachen sind im Museum auch wirklich besser aufgehoben. Also wenn man sich für sich selber keine Kunst kaufen will, aber der Kunst helfen will, und das geht ja nur durchs Kaufen, kann man das auch für ein Museum tun. Dann hat man den Vorteil, man muss es nicht abstauben. Und gerade unheimliche Arbeiten oder sehr explizite Arbeiten sind manchmal besser im Museum für den Diskurs aufgehoben als im Wohnzimmer, wo man sich dann vor den Klassenkameraden der Kinder rechtfertigen muss.
Und diese beiden Söhne, die das so im Radio geäußert haben, ja, Wiener Sängerknaben,
ja.
Dann anschließend Schloss Salem, auch wieder ein Internat.
Ja.
Ja. Und die Wiener Sängerknaben haben Ihnen, glaube ich, gefallen, das Konzept, oder? Dass sie ein Drittel des Jahres auf Tournee sind,
genau.
Und nur zwei Drittel des Jahres.
Also dieser Spruch, wann hat man
Schule.
Ein Kind? Ja. Und natürlich sind die musikalisch und gehen da drin auf und sind auch Opern- und Konzertgänger. Es werden auch tausend andere Sachen gehört und Bruno Mars schwer verehrt und so. Jetzt können sie aber auch so singen wie der. Das ist natürlich echt ein Vorteil. Mir hat das gefallen, dass sie so enthusiastisch waren, das zu machen. Und um es mit dem damaligen Präsidenten der Sängerknaben zu machen, warum die Kinder bereit sind, das auf sich zu nehmen, das ist ja auch sehr, sehr anstrengend, ist ihm im Grunde egal, solange sie mitsingen. Für die Kinder war wichtig, dass ein Drittel des Jahres man sich auf Tournee befindet. Und egal wie anstrengend das war, es war auf jeden Fall schon mal keine Schule, sondern kreischende Fans hinterm Bus. Und das andere, da hat der Konrad, so geschickt er immer ist, aber als er gefragt wurde, warum er denn in Wien sein will, hat er gesagt, wegen des Essens.
Wegen des Essens?
Ja. Und früher hat man halt gesagt, je schlechter die Küche, umso besser der Chor. Das war bei den Wiener Sängerknaben aber im Detail gar nicht so. Die haben einen ganz tollen indischen Koch.
Ihr Roman Talent zum Glück. Was ist für Sie Talent zum Glück?
Talent zum Glück ist für mich, dass man dem Glück einen Landeplatz vorhalten muss. Man muss dem Glück eine Chance geben. Und der erste Schritt ist, offen auf alles, was auf einen zukommt, zu reagieren und zu sehen, ob nicht in allem auch etwas Gutes stecken kann oder ob man das, was gar nicht gut ist, ignorieren kann, verändern kann. Ein Studienkollege hat sich mal wahnsinnig über mich aufgeregt und gesagt, dass meine gute Laune ihn nervt und meine Liberalität kotze ihn an. Und wenn sich jemand drüber lustig macht, dass ich so bunt angezogen bin, ich finde, bunt ist das neue Schwarz. Aber es gibt's immer mal, dass Leute dann so lachen. Dann denke ich, toll, ich habe jemanden zum Lachen gebracht. Das war meine gute Tat heute. Und was ist die nächste gute Tat? Dass das so ein bisschen irre ist, finde ich auch großartig. Denn wenn wir Luft dazu haben, Kunst zu sammeln und Sachen irre zu finden und uns aufzuhalten an Sachen, die irrelevant sind, also dann scheinen wir gar nicht so viel Leid aushalten zu müssen.
Und wie wunderbar auch diese Haarspange, die mich jetzt schon die ganze Zeit anlacht, diese rote Klammer mit zwei Augen auf ihrem Kopf.
Ja, das ist ja ein ganzes Gericht im Haar. Das hat so angefangen, dass in einer Zeitung mal stand, ich hätte einen strengen Dutt. Und dann habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Das ist meine Frisur, seit ich 4 Jahre alt bin. Und wenn man lange blonde Haare hat, Blondinenwitze habe ich im Leben echt genug gehört. Das ist ja auch ein Ding irgendwie. Dann habe ich mich entschieden, dass das mal geändert wird. Und dann bin ich drauf gekommen, dass ich so bunte Sachen, vor allem die wie Tiere oder wie Essen oder wie irgendwas Cooles aussehen, wie eine Brezel zum Beispiel, dass ich das richtig gut finde. Und jetzt ist es auch soweit, dass Leute mir erzählen, immer wenn sie in einem Laden irgendeine komische Haarspange sehen, die eine Qualle ist oder eine Muschel oder irgendwas, dass sie dann an mich denken. Und dann habe ich gedacht, ja, prima, weiter so.
Was ist das für ein Tier?
Ein Hummer.
Ein Hummer.
Mein Lieblingsgericht. Ja, man nehme den Hummer vom Vortag, Champagner dazu, fertig.
Wir werden Sie genauso positiv irre und bunt hier bei uns erleben. Ja, es gibt ja noch viele Lesungen. Sie machen Niederolm, Mainz, Landau, Kaiserslautern.
Bad Sohn, alles ja. Mögliche hier rundherum.
Und ja. Kaiserslautern, da gibt es die Buchhandlung, da gehen Sie hin, Blaue Blume. Mhm. Und der Chef, Morphy, nennen Sie ihn, ja? Morphy
so
Burkhardt.
So wird er schon immer genannt, ja?
Mhm. Den habe ich angerufen.
Wie cool.
Ja, und habe gefragt, was ist so Ihre Beziehung, weil Sie werden so gefeiert von Sasa Handen, ja. Und er meinte, ja, das ist schon sehr besonders. Ich schätze Sie sehr. Sie ist nicht stromlinienförmig, das merken Sie nach 2 Sekunden. Liebenswürdig und sie kommt immer genau auf den Punkt. Sie plappert nicht, da merkt man die Juristin, meinte er. Und Sie haben ihm das Manuskript geschickt von Talent zum Glück, ja. Als die Hälfte fertig war und habe ich gesagt, das ist aber schon ein großes Vertrauen.
Ja, der Morphy ist ein lebensbegleitendes Phänomen. Und was das Literarische anbelangt, war der Morphy mein Gegenüber. Ich war ja Jugendliche, also ich bin da Kundin, seit ich 14 oder 15 Jahre alt bin, also seit er das macht halt. Und also seit es Gott gibt. Und er ist ja sehr streng und zurückhaltend und Kinder, die in solchen Programmbuchhandlungen rumhängen, sind ja erstmal verdächtig. Und ich habe da mein Taschengeld auf den Kopf gehauen und sehr, sehr, sehr viel gelesen. Ich habe gedacht, wenn einer beurteilen kann, ob das eine literarische Qualität hat, dann ist es der Morphy. Also habe ich dem das geschickt, todesmutig. Und er war auch so streng wie immer. Und ich habe mich wahnsinnig gefreut, was er zu dem Halbfertigen gesagt hat. Ich habe wahnsinnig davon profitiert, was er für die Zukunft mir auf den Weg gegeben hat. Und dann habe ich es fertig geschrieben. Und bumm, freue ich mich über die Einladung von ihm. Und er macht es zusammen mit dem Museum Pfalz Galerie in Kaiserslautern, sodass wir genug Platz haben, genug Stühle haben für viele Leute aus Kaiserslautern.
Und der letzte Satz in Ihrem Buch, das ist schon so die Danksagung. Was bin ich nur für ein verdammter Glückspilz?
Ja.
Das sind Sie.
Das bin ich.
Sasa Handen. Und es war ein Glück für uns, dass Sie heute bei uns waren.
Vielen
das
Dank
freut
für die
mich
schöne
sehr.
Einladung.
Und es gibt bei uns am Ende ein kleines Dankeschön. Da strahlt der Hummer schon.
Ja.
Ich dachte, ich schenke Ihnen einfach den schönsten Mann der Welt. Es
Wunderbar.
Ist David von Michelangelo, die Skulptur als Einkaufstasche. Jetzt immer an Ihrer Seite.
Vielen, vielen Dank. Toll. Schöne Männer kann man immer gebrauchen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute, jede Woche neu. Auf swr1.de, in der SWR 1 App und überall, wo es Podcasts gibt.